Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München. Begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Es ist ja schon eine kleine Tradition, immer dann, wenn die Blätter fallen und es so langsam auf den Advent zugeht, dann laden wir uns Gäste des Hilfswerks Kirche in Not ein, um uns über neue Projekte und Initiativen informieren zu lassen, aber auch um ein wenig Rückschau zu halten, was im vergangenen Jahr alles in diesem Hilfswerk, aber auch in der Weltkirche insgesamt geschehen ist. Das wollen wir auch heute tun mit unseren Gesprächsgästen Karin Fenbert und Klaus Wundlechner. Sie sind die Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Mehr dazu nach dem Jingle. Kirche in Not, ein Hilfswerk der Weltkirche, das ist heute unser Thema. Ich begrüße zunächst Karin Fenbert, die stellvertretende Geschäftsführerin von Kirche in Not. Und ich begrüße auch Klaus Wundlechner, den Geschäftsführer hier bei mir im Studio. Und die erste Frage an Sie, Frau Fenbert, auch wenn natürlich Kirche in Not bei vielen Hörern von Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria durch die vielen Sendungen sehr bekannt sein dürfte, kommen immer wieder neue Hörer hinzu und kennen das Hilfswerk vielleicht noch nicht. Könnten Sie Kirche in Not einmal in zwei Sätzen vorstellen?
Zwei Sätze ist ein bisschen knapp, aber ich will es versuchen. Wir sind ein Hilfswerk, das zum Ziel hat, verfolgten, bedrängten und notleidenden Christen zu helfen. Wir sind ein pastorales Hilfswerk, sprich, uns liegt an der Evangelisation weltweit. Wir unterstützen Priester, Ordensleute. Wir versuchen, Seelsorger mobil zu halten durch Fahrzeuge. Unser Anliegen ist einfach, dass die Kirche ihr Werk weltweit machen kann, dass sie ihre Sakramente spenden kann.
Wir helfen da, wo die Kirche uns braucht. Das ist, glaube ich, auch einer ihrer Slogans. Und das Besondere an Kirche in Not scheint mir ja zu sein, dass es ein Hilfswerk ist, das als Einzelinitiative gegründet wurde, nämlich damals nach dem Krieg von Pater Werenfried van Straten. Er hat damals den Drang verspürt, etwas gegen die überall spürbaren und sichtbaren Ressentiments gegen den Hass zu tun. Wie war das damals nach dem Krieg genau und wie hat sich diese anfängliche Initiative dann weiterentwickelt, Herr Wundlechner?
Ja, nach dem Krieg waren die Deutschen nicht sehr beliebt im Rest der Welt und Pater Werenfried erlebte ja den Krieg mit und er erlebte auch, wie in Holland, wie in Belgien Hass gegen die Deutschen nach dem Krieg herrschte und er war der Überzeugung, dass zwischen Christen kein Hass auf Dauer bestehen darf und kann. Und in diesem Zusammenhang kam ein Aufruf von Papst Pius XII. An das Kloster und schließlich an Pater Werenfried, dass er für diese Versöhnung und für die in Not geratenen Deutschen, besonders für die aus den Ostgebieten vertriebenen Deutschen, dass er sich hier sorgen soll, dass er hier eine Aufgabe der Versöhnung wahrnimmt. Aus diesen Anfängen wurde ein weltweites Hilfswerk für verfolgte und bedrängte Kirche, wie wir schon gehört haben. Zuerst die Hilfe hinter dem eisernen Vorhang, wo wir viele Hilfe geben konnten, die nicht öffentlich gemacht wurde, die geheim war, die verschiedenste Wege hatte. Dann im späteren Bereich hat uns Johannes der 23. nach Lateinamerika geschickt und somit ging der Weg weiter über die gesamte Welt in inzwischen rund 140 Länder.
Kirche in Not wurde als konkrete Antwort gegründet auf eine konkrete Not. Und es hat diese Gabe, die Zeichen der Zeit zu erkennen, eigentlich über die 60 Jahre seines Bestehens behalten. Viele erfolgreiche und spektakuläre Hilfsaktionen zeugen davon. Jetzt möchte ich mal über das reden, was denn konstant ist bei der Arbeit in Ihrem Hilfswerk Kirche in Not. Was sind die Grundlagen Ihrer Arbeit? Was sind die Prinzipien Ihrer Hilfe?
Die Grundlagen unserer Arbeit wurden durch unseren Gründerpater Werenfried van Straten festgelegt. Er hat die geistlichen Richtlinien veröffentlicht, die für uns auch in die Zukunft wegweisend sind. Und da drin stehen dann so ähnliche Sätze wie, dass die Not, der wir begegnen sollen, weltweit auftreten kann, dass diese Not überall dort ist, wo letztendlich der Böse die Kirche bedrängt, sei das durch Verfolgung, sei das durch eine Armut, sei das durch den Zeitgeist, durch einen falschen Zeitgeist. Überall dort kämpft letztendlich der Böse gegen Gott, gegen die Kirche. Und hier sind wir gefragt, was ist beständig? Ich denke, unser Werk war immer in tiefer Verbindung mit der Mutter Gottes. Es ist der Mutter Gottes von Fatima geweiht und das ist eine Konstante. Der zweite Punkt ist der, dass wir immer in Treue zum Papst gestanden haben und stehen und uns wirklich öffnen für die Anliegen des Heiligen Vaters. Und dann habe ich eben angesprochen, diese geistlichen Richtlinien, die auch darauf hinweisen, eben auf diese weltweite Aufgabe, auf diesen Dienst an den Mitmenschen, Gottes und Nächstenliebe in jedem einzelnen Herzen zu fördern.
Sie erwähnten gerade die Papsttreue Ihres Hilfswerks, Herr Wundlechner, das seit 1984 auch eine gesamtkirchliche Vereinigung päpstlichen Rechts ist. Was bedeutet das genau und warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie dieses Jubiläum im nächsten Jahr auch besonders herausstellen wollen?
Ja, also ich bin kein Jurist und das sind fast schon juristische Worte, aber ursprünglich war es ja letztendlich die Aktion doch eines Paters, eines Pater Werenfriedes, der sich bemühte und der Mitstreiter schuf und suchte und auch fand und der viel bewegte. Aber er war ein Ordensmann, es war ein Prämonstratenser und die Frage lautete, bleibt das jetzt eine Angelegenheit eines Ordens? Oder hat die Aufgabe von Kirche in Not, hat sich das Werk so entwickelt, dass es wirklich einen gesamtkirchlichen Auftrag bedeutet? Und aus dieser Situation heraus, glaube ich, entstand diese gesamtkirchliche Vereinigung päpstlichen Rechtes. Das heißt, wir haben einen wirklichen gesamtkirchlichen Auftrag von Rom, den wir zu erfüllen haben. Es ist nicht mehr eine private Initiative, ob wir wollen oder was wir wollen oder wie auch immer, sondern wir haben wirklich einen Auftrag innerhalb der Weltkirche und wir müssen uns mit all unseren Kräften bemühen, diesen Auftrag zu erfüllen.
Frau Fenbert, wie sieht denn das konkret aus? Tritt da der Papst persönlich oder tritt eine Stelle in Rom an Sie heran und sagt, der Heilige Vater hat hier eine Aufgabe für Sie, könnten Sie nicht mal da etwas tun?
Unser Gründer hat in seinem Testament stehen gehabt, jeder Wunsch des Heiligen Vaters sei uns Befehl. Ganz konkret kann man das festmachen, Johannes Paul II. Hat Werenfried gebeten, auch sich um die orthodoxe Kirche in Russland zu kümmern, im Wege der Versöhnung der Ökumene. Und Pater Werenfried hat das aufgegriffen. Er wurde dafür am Anfang nicht sehr geliebt. Aber ich denke, mittlerweile sieht man, wie wichtig das war für den Annäherungsprozess von beiden Seiten. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Beispiel, wo Rom direkt an uns herangetreten ist.
Wer das Hilfswerk Kirche in Not kennt, der weiß auch, um die vielfältigen Aufgaben, die Sie haben. Und dazu gehört auch ganz besonders in den deutschsprachigen Ländern der Einsatz für die Neuevangelisation. Warum, Herr Wundlechner, machen Sie das? Und wie hängt es mit der Gesamtaufgabe des Werkes zusammen?
Es ist unsere Aufgabe seit Beginn. Pater Werenfried hat immer gepredigt. Er hat den Menschen Orientierung gegeben. Und ein Kardinal hat mir einmal gesagt, Pater Werenfried hat mit seinem Rundbrief Echo der Liebe einer ganzen Generation Wegweisung in ihrem Glaubensleben gegeben. Aber trotzdem hat Pater Werenfried zuallererst gebettelt. Er hat die Not gesehen und wollte ihr helfen. Und es ließe sich einfach nie voneinander trennen. Nach dem Krieg, er unterstützte die Priester, die Rucksackpriester damals, dass sie zu den Gläubigen hinkommen könnten, dass sie Seelsorge machen können. Und somit war diese Aufgabe bei uns immer ganz, ganz eng verbunden. Und Pater Werenfried hatte auch immer drei so Worte, Gebet, Informationen, Hilfe. Wir müssen beten, sonst gelingt nichts. Wir müssen die Leute informieren, sonst haben sie nicht die nötige Information zum Handeln. Und wir müssen die Hilfe, wir müssen die Herzen bewegen. Und in dieser Gemeinschaft, man kann nicht Körper, Geist und Seele trennen, müssen wir uns ganz, ganz arg um diese Neuevangelisation kümmern. Denn wenn die Menschen nicht mehr die Notwendigkeit eines Priesters, nicht mehr die Notwendigkeit des Glaubens für ihr Leben erkennen, für ihr eigenes, wie sollen sie dann Menschen helfen, die nach so einer Hilfe sehnen, aber nicht die nötigen Mittel haben?
Bei der Neuevangelisierung hier bei uns in Europa, da spielen die Medien eine hervorragende Rolle. Immer bedeutsamer werden sie, kann man feststellen. Wie sieht die Medienarbeit in Ihrem Unternehmen aus? Welchen Stellenwert hat sie? Gibt es etwas Neues dazu?
Der Stellenwert der Medienarbeit ist seit vielen, vielen Jahren auch eingeleitet durch Pater Werenfried sehr groß. Wir haben ein kleines Fernsehstudio in Königstein seit vielen, vielen Jahren, in dem fruchtbare Arbeit für die ganze Welt geleistet wird in dem Medienbereich. Und wir haben auch bei uns in Deutschland von Anfang an die Sender, die christliche Botschaft bringen, unterstützt in ihrem Tun. Wir haben Sendungen zur Verfügung gestellt, im Radio, im Fernsehen, mit unserer eigenen Internetseite, aber auch so Internetportale, die christliche Werte weitergeben. Diese Aufgabe, die besteht bei uns immer und die wird immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnehmen. Und gerade unsere Radio- und Fernsehsendungen können Sie jederzeit bei uns kostenlos mittels CD oder DVD bestellen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute am Christkönigsfest geht es bei uns um das Hilfswerk Kirche in Not. Zu Gast bei mir im Studio sind weiterhin die Geschäftsführer Klaus Wundlechner und Karin Fenbert. Frau Fenbert, wir haben vor der Pause schon einiges über die Geschichte und Aufgaben von Kirche in Not erfahren. Und da wird mich eines interessieren. Viele Spender kennen Ihr Werk ja noch unter dem Namen Ostpriesterhilfe als das Werk, das wie kein anderes den Menschen der Kirche hinter dem Eisernen Vorhang geholfen hat. Nun, heute gibt es den Eisernen Vorhang nicht mehr und Ihr Werk heißt jetzt nur noch Kirche in Not. Bedeutet das, dass der Osten für Sie nicht mehr so wichtig ist?
Nein, ganz bestimmt nicht. Es war eine der wichtigsten Antriebsfedern von Pater Werenfried. Er hat seine Arbeit für den Osten auch gerade aus dem Geist von Fatima gemacht. In Fatima heißt es ja am Schluss, am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist noch nicht der Fall und insofern haben wir dort auch noch viel zu tun. Aber wir wollten die Missverständnisse bei unserer Namensgebung etwas ausräumen, weil viele Wohltäter dachten, wir sind nur in Osteuropa tätig. Das ist ebenso nicht der Fall. Johannes der 23. hat bereits schon vor vielen Jahren Pater Werenfried gebeten, auch nach Lateinamerika zu gehen, nach Afrika zu gehen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihn gebeten zu einer Pastoralreise in Asien. Also insofern, um darzustellen, wir sind wirklich weltweit tätig, aber Osteuropa, Russland ist uns dabei nach wie vor ein sehr wichtiges Anliegen. Wir haben dort die Mittel nicht wesentlich zurückgefahren. Also um hier keine Missverständnisse zu schaffen, der Osten ist nach wie vor ein Thema, ein wichtiges Thema, aber wir haben eben auch für die Nöte anderswo in der Weltkirche ein Auge.
Ja, also fassen wir zusammen, der Osten bleibt wichtig, Osteuropa bleibt wichtig, dennoch hilft Kirche in Not in über 130 Ländern weltweit. Und durch diese Länder, durch diese Region wollen wir jetzt eine kurze geistige Reise unternehmen. Beginnen wir mal mit Afrika, Herr Wundlechner, dem Kontinent vor unserer Haustüre. Afrika ist ein in den Medien und auch von der Politik oft vernachlässigter Kontinent. Bei Kirche in Not ist das anders. Der sogenannte schwarze Kontinent ist regelmäßig Thema auf Ihrem großen Kongress Treffpunkt Weltkirche und auch bei anderen Veranstaltungen. Welche Bedeutung hat Afrika für die Weltkirche?
Ja, die Bedeutung Afrikas für die Weltkirche ist sehr groß. Alleine die Freude der Afrikaner brauchen wir in unserer Kirche als Motivation und zur Ansteckung. Aber wichtig ist auch zu sehen, dass in Afrika sehr, sehr tiefe Religiosität gelebt wird. Dass die Menschen sehr offen sind für den christlichen Glauben. Und dass wir hier eine große Aufgabe haben, diesen suchenden Menschen Antwort zu bieten, bevor es auch andere tun. Was mich betrifft, ich habe Afrika immer geliebt, seit meiner frühesten Kindheit. Wir hatten einen Onkel und eine Tante, die in Afrika, in Tansania, als Schwester und Bruder für einen Orden tätig waren und wurden somit alle paar Jahre beim Heimaturlaub ganz aktuell unterrichtet über die Menschen, über ihre Freude, über ihren Glauben. Und das sollte uns ein Vorbild sein für unseren Glauben, auch in schwieriger Situation nicht die Freude zu verlieren, nicht die Zuversicht zu verlieren, sondern eine Motivation haben und diese Motivation teilen. Die Menschen dort laufen oft kilometerweit zu einem Gottesdienst. Die Priester, die Missionare, die erzählen, dass sie oft getragen werden von den Menschen dort. All dies sind Dinge, von denen wir sehr, sehr viel lernen können, gerade wenn wir heute bei uns von zu wenig Priester sprechen.
Asien, Frau Fenmert, ist so etwas wie der Problemkontinent der katholischen Kirche. Dort leben prozentual gesehen die wenigsten Katholiken und dort werden Christen auch am meisten verfolgt. Dennoch ist Asien auch gewissermaßen ein Kontinent der Hoffnung oder ein Kontinent, auf den die Kirche mit einer gewissen Hoffnung blicken darf. Warum ist das so?
Also Papst Benedikt hat dieses Jahr in einem Wort gesagt, das dritte Jahrtausend gehört der Kirche in Asien. Also er sieht ganz offensichtlich die große Bedeutung der Kirche in Asien. Ich war letztes Jahr selber in China für ein paar Tage. Ich durfte da sein und wie wir aus gut unterrichteten, sehr gut unterrichteten kirchlichen Kreisen erfahren haben, ist seit Maos Tod keine Religion beispielsweise in China so sehr gewachsen wie das Christentum. Natürlich sind es immer noch relativ wenige bei 1,3 Milliarden Einwohnern in China. Aber trotzdem war dort seit Maos Tod eben das größte Wachstum zu verzeichnen. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Ich hoffe natürlich, dass das weitergeht, wenngleich China auch durchaus zu kämpfen hat, jetzt mit dem Kapitalismus schon in einigen Stellen. Aber was man dort auch erleben konnte, was uns Professoren erzählt haben, dass der Anteil der Intellektuellen in China, die Christen werden, größer ist als unter der Normalbevölkerung. Teilweise liegt es daran, dass sie sich fragen, warum Europa in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten so erfolgreich war. Und man kommt dann drauf, man kommt um das Christentum nicht drumherum. Und deswegen wird teilweise aus wissenschaftlichen Gründen das Christentum studiert und dadurch findet der eine oder andere zum Glauben. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum in China Chinesen katholisch werden, aber das ist mit ein Grund bei den intellektuellen Kreisen und ich denke, das wird hoffentlich die chinesische Gesellschaft färben, denn nach allem, was man so sieht und hört in den Tagesmeldungen der letzten Zeit, der letzten Monate und Jahre, wird China ja wohl irgendwann die Weltwirtschaftsnation Nummer 1 werden, allein schon, weil sie so viel Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Und insofern war ich froh, letztes Jahr zu hören, dass die Kirche dort so wächst. Allerdings nicht nur die katholische Kirche, vor allem auch die Hauskirchen. Die wurden dort nicht so streng kontrolliert wie die katholische Kirche, denn die chinesische Regierung hat sich sehr wohl angeguckt, was mit Karol Wojtyla, Polen und Osteuropa passiert ist. Und deswegen guckt man auf die katholische Kirche immer etwas schärfer.
Also es ist noch nicht alles zum Besten in China. Trotzdem, die Kirche wächst. Manche träumen gar schon von einer konstantinischen Wende, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür ist. Diese konstantinische Wende, die hat es schon längst gegeben in Lateinamerika. Lateinamerika ist schließlich ein Kerngebiet der katholischen Kirche. Dort leben die meisten Katholiken weltweit. Es ist aber auch schon eine bedrängte Kirche dort. Herr Wundlechner, ich weiß, Sie haben dieses Jahr Peru besucht. Wieso ist die Kirche dort und in anderen Ländern in Gefahr?
Ich glaube, es hängt viel auch mit der Geschichte zusammen. Wir haben sehr viele katholische Christen, aber oft fehlt diesen Christen die tiefe Verwurzelung. Und diese Christen werden dann oft von Sekten, die es auch aufs Geld abgesehen haben oder wie auch immer, werden die angegangen und die versuchen, diese Menschen für sich zu gewinnen. Und das war ja auch ein Grund, warum wir zum Beispiel sehr viel in Katechismen in Lateinamerika investieren. Die Bischöfe haben uns gebeten, einen einfachen, einen günstig zu verteilenden Katechismus bereitzustellen, den wir den Menschen dort an die Hand geben können, dass sie eben ihren katholischen Glauben und das Wissen darüber vertiefen. Und wie ich dort unten war, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja wie in Deutschland. Wir bräuchten dieselbe Unterstützung oft in unserem Glauben. Zweiter Punkt kommt natürlich ein Stück weit von der Befreiungstheologie auch her, die aber nicht bei Weitem nicht mehr diese Rolle spielt, die sie gespielt hat. Hier ist, glaube ich, bei uns oft mehr die Rede von der Befreiungstheologie in Europa wie dort in Lateinamerika. Aber eine weitere Bedrängnis, und da ist die katholische Kirche sehr gefragt und die Bischöfe sind da auch dran, das ist dieser große Unterschied zwischen Reich und Arm. Gerade in Brasilien, Nordosten Brasilien, aber auch in verschiedenen anderen Ländern, hier muss die Kirche auch tätig sein, hier muss die Kirche auf der Seite der Armen sein, aber nicht die anderen verdammen, sondern hier vermitteln und einen gemeinsamen Weg finden. Und vielerorts fehlen einfach auch noch Priester. Und in vielen Gebieten ist dieses Land so weit verästelt, dass man zu den Menschen schwerlich hinkommt. Und von Kirche in Not unterstützen wir drum sehr stark die Medienarbeit dort. Ich habe ein Beispiel von einem Priester, der täglich eine Stunde Sendung machen kann. Und er bringt in dieser Stunde einen Teil des Rosenkranzes. Er bringt das Evangelium. Er bringt wichtige Teile der Glaubensunterweisung. Er betet mit den Menschen. Und er hat dann, wenn er die Pfarreien besucht, vielleicht nur alle Vierteljahre einmal, erlebt er, und das hat er uns bezeugt, eigentlich Christen, die sich mit dem Glauben auskennen. Und solche Dinge, die müssen hier starke Unterstützung durch Kirche in Not erfahren.
Wir haben jetzt über einzelne Regionen gesprochen, in denen die Lage der Kirche durchaus unterschiedlich ist. Es gibt aber auch geistige Entwicklungen, die global sind, die bedrohlich sind, auch für die Kirche. Und dazu zählt mit Sicherheit auch die Ausbreitung des Islams. Man kann feststellen, dass es kein islamisches Land gibt, in dem Christen volle Rechte haben, so wie wir sie verstehen, in dem überhaupt Menschenrechte im vollen Umfang garantiert sind. Christen sind in islamischen Ländern zumeist Bürger zweiter Klasse oder werden sogar drangsaliert, verfolgt oder getötet. Andererseits nimmt die Bedeutung des Islams in Europa immer mehr zu, allein schon aus demografischen Gründen. Was kann die Kirche da tun und wie versuchen Sie als Hilfswerk den Dialog, die Auseinandersetzung mit dem Islam zu gestalten?
Ja, zunächst, wir sind ein katholisches Hilfswerk und unterstützen in erster Linie unsere katholischen Partner weltweit vor Ort, dass sie das Evangelium verbreiten können. Es ist jetzt nicht als erstes unsere Aufgabe, die Auseinandersetzung mit dem Islam zu suchen. Aber vielleicht will ich gerade bei diesen Punkten Auseinandersetzung und dem Wort Dialog einhaken. Also es geht darum, wir Christen haben ja einen Missionsauftrag und man kann einen anderen Menschen normalerweise nur gewinnen, wenn der sich angenommen fühlt. Und das bedeutet eben auch, wir müssen auch den Muslim hier in Deutschland oder in Europa, der vor meiner Tür ist, zunächst mal in gewisser Weise als Freund begegnen und ihm was von unserer frohmachenden Botschaft erzählen, weil wir haben nämlich einen Gott, der barmherzig ist, den kennt der Islam so nicht. Wir hätten eigentlich was sehr Positives zu vermitteln. Also, dass wir zunächst das Gegenüber eben als Freund, als Mitmensch sehen, das ist sicher ganz wichtig, um nicht in einen Kampf, in eine Auseinandersetzung reinzukommen. Gleichwohl gibt es natürlich große Gefahren mit dem Islam. Sie haben vorhin das Wort Dialog erwähnt. Damit ich aber meinem Nächsten erzählen kann, was denn das Schöne am Christentum ist, muss ich eigentlich die Christen stärken, dass sie eigentlich Bescheid wissen über ihren eigentlichen Glauben. Denn nur wer wirklich über seinen eigenen Glauben was weiß, kann tatsächlich in einen Dialog treten. Und ich glaube, da muss vor allem Kirche in Not ansetzen, dass der Glaube wieder gestärkt wird. Pater Werenfried, unser Gründer, sah schon in den 70er Jahren die Gefahr der Glaubensnot in Westeuropa. Und ich glaube, das muss unsere Antwort sein.
Sie bringen es auf den Punkt, denn ein weiteres Zeitphänomen in West- und Mitteleuropa ist ja diese Phase der Entkirchlichung und Entchristlichung, die wir hier in Europa erleben. Wir leben in den deutschsprachigen Ländern doch zunehmend in einer säkularen oder multireligiösen Umgebung. Das heißt, christlicher Glaube, katholischer Glaube, das erscheint zunehmend als eine Weltanschauung unter vielen. Wie wollen Sie den Glauben fernstehenden Menschen oder den Katholiken, die sich ein wenig von der Kirche gelöst haben, Kirche wieder nahe bringen?
Also meine Frau ist mir nahe gekommen, weil ich sie schön fand und immer noch schön finde. Und weil wir bei einem Gespräch spürten, dass wir interessante Punkte hatten, dass wir uns verstanden und dass es schön war. Und ich glaube, so ist es auch heute mit dem Glauben bei uns. Wir können die Menschen nur gewinnen, wenn sie Menschen spüren, da ist etwas Schönes, da ist etwas, was eine Antwort bietet, da ist etwas, was nach oben zeigt. Die Menschen haben ja eine Antenne zu Gott letztendlich, ich möchte sagen, seit der Geburt in sich. Und somit besteht unsere Aufgabe darin, in der Welt heute Vorbild zu sein, den Glauben in seiner Schönheit anzubieten. Und das gelingt nur, wenn wir die gesamte Lehre der Kirche, den gesamten Glauben anbieten. Nur dann haben wir die Geheimnisse drin, die Eucharistie, das letztendlich ja fast alles Entscheidende. Wenn man denkt, Gott wird Mensch, er ist unter uns, er ist gegenwärtig. Wenn wir das jemand spürbar machen lassen, wenn wir erleben lassen, dass uns das Kraft und Freude gibt, wenn andere dieses bei uns finden, ich glaube, dann haben wir eine Chance. Und diese Arbeit möchten wir von Kirche in Not einfach unterstützen. Diese Aufgabe auch weiterzugeben durch Radio, durch Fernsehsendungen, Spirit, Weitblick und so weiter, durch Kongress, all diese Dinge versuchen wir den Menschen nahezubringen. Und ich möchte sagen, ein ganz wichtiger Punkt spielen die Priester. Vor kurzem telefonierte ich mit einem Priester, der 9 Pfarreien hat. Vor kurzem erlebte ich einen Priester, der mit über 30 Jahren an seiner ersten Pfarrei mit einem Schlaganfall fast scheiterte. Vor kurzem erlebte ich eine Schwester, die sagt, wir sind nur noch ein paar Schwestern, aber unser Priester sagt, wir müssen unbedingt in der Seelsorge helfen. Er ist alleingelassen. Vor kurzem erlebte ich einen Priester, der sagt, 3 Priester um ihn herum verkünden eigentlich nicht die volle Lehre der Kirche. Sie bieten keine Beichte mehr an. Sie können den Religionsunterricht schwierig miteinander gestalten, weil jeder was anderes sagt. Und das kommt, wenn die Priester das Gebet verlieren, wenn sie die Zeit verlieren. Und hier die große Bitte an Sie. Beten wir für unsere Priester um Priesterberufungen und schenken wir uns hier wirklich den Priestern voll im Gebet. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung für die Zukunft unserer westlichen, aber auch der weltweiten Kirche.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Das weltweite katholische Hilfswerk Kirche in Not ist heute unser Thema. 2 Gäste von der Geschäftsführung, Karin Fenbert und Klaus Wundlechner, haben wir dazu eingeladen. Und mit ihnen haben wir vor der Pause über die gewaltigen Aufgaben gesprochen, die die Kirche und damit auch das Werk Kirche in Not als Vereinigung päpstlichen Rechtes zu bewältigen haben. Und Herr Wundlechner, dazu zählt mit Sicherheit auch die Christenverfolgung weltweit. Sie haben vor wenigen Wochen in Berlin ein Buch über Religionsfreiheit der Öffentlichkeit vorgestellt. Was ist das Anliegen dieses Buches?
Ja, das Anliegen ist schlicht und ergreifend, den Fokus der Öffentlichkeit mehr auf die mangelnde Religionsfreiheit, auf die Christenverfolgung, auf die Diskriminierung der Christen hinzuweisen. Und dieses Buch hat eine relativ lange Tradition in Italien und Kirche in Not hat es jetzt international in 6 verschiedenen Sprachen veröffentlicht und es möchte einfach ein Nachschlagewerk sein für Journalisten oder für jeden eigentlich, der sich interessiert, wie es in dem einzelnen Land mit der Religionsfreiheit ausschaut. Wir haben speziell hier in Deutschland eine kleinere Ausgabe, das große Buch hat 600 Seiten und kann für 15 € gekauft werden. Wir haben auch eine kleinere Ausgabe, die sich ganz speziell für Christen in großer Bedrängnis beschäftigt, dass sie bei uns kostenlos anfordern können und ich möchte es Ihnen einfach dringend empfehlen, denn es öffnet Augen und es gibt Motivation und Kraft für das eigene Bekenntnis in unserer säkularisierten Zeit.
Ja, also Information tut Not. Man muss informiert sein in dieser Zeit, um mitreden zu können. Und das Buch ist da sicherlich eine große Hilfe. Und Frau Fenmer, der Information dienen natürlich auch immer Ihre Begegnungen, die Sie veranstalten mit den Wohltätern. Und da natürlich besonders der große Kongress Treffpunkt Weltkirche, der in diesem Jahr zum dritten Mal in Augsburg stattfand. Welches Fazit ziehen Sie von der diesjährigen Veranstaltung?
Ja, nicht nur von dieser diesjährigen Veranstaltung, sondern überhaupt von diesen drei Treffpunkten Weltkirche. Herr Wundleichner hat es vorhin schon erwähnt, Afrika, die ansteckende Freude, die man dort erlebt von unseren afrikanischen Gästen. Da können die Besucher, unsere Freunde und Wohltäter auch was von spüren und gehen auch meistens freudiger und mit größerer Zuversicht wieder nach Hause. So war mein Eindruck bei den letzten Kongressen. Dann bekommt man lebendige Zeugnisse mit, was das heißt, zum Christentum zu stehen in anderen Ländern. Und dann bekommt man vor Augen geführt, wie leicht wir es noch haben. Und der eine oder andere wird auch da ins Nachdenken kommen und wieder eine Stärkung mitnehmen, dass er vielleicht auch etwas mehr zu Hause in seinem Alltag riskieren kann und zu seinem Glauben stehen kann. Viele Zuschriften haben uns erreicht bei den letzten Kongressen, dass es für sie einfach eine Glaubensstärkung war. Und das ist auch das, was wir mit erreichen wollen. Zum einen Informationen geben, wie es den Katholiken geht in anderen Teilen der Welt. Und auf der anderen Seite auch die Leute, die bei uns zu Besuch kommen oder die uns dann per Radio oder Fernsehen zuschauen, denen neue Glaubensfreude zu vermitteln und denen sichtbar zu machen mit unseren Gästen aus der Weltkirche, welchen Reichtum die Weltkirche zu bieten hat. Ich denke, dann sieht man auch ganz plastisch vor Augen, wofür man bei uns spendet, was bewirkt werden kann und dass man nicht alleine ist mit seinem Glauben, sondern dass man zu einer weltweiten Gemeinschaft gehört.
Herr Wundlechner, zum Abschluss darf ich Sie fragen, Weihnachten, das ist auch immer Spendenzeit. Viele Hörerinnen und Hörer erhalten jetzt viel Post mit Spendenaufrufen. Da macht Ihr Hilfswerk natürlich keine Ausnahme. Manche ärgern sich auch sehr darüber. Sie verschicken Ihren Rundbrief, das Echo der Liebe, dennoch regelmäßig, 8-mal im Jahr. Warum?
Ja, das Echo der Liebe ist das Herzstück unseres Hilfswerkes. Es hat Pater Werenfried vor Jahrzehnten gegründet und es ist mehr als ein Bettelbrief. Es ist immer die wirkliche Begegnung mit dem Wohltäter, der Information. Es soll wenigstens eine kleine Hilfe im täglichen Glaubensleben darstellen. Und Pater Werenfried hat uns aufgetragen, diesen Rundbrief zum Beispiel auch zuzusenden, wenn jemand nicht mehr spenden kann oder möchte und aber die Verbindung mit uns weiterhin hält, zum Beispiel im Gebet. Also das ist bei uns einfach mehr als wie ein traditioneller Bettelbrief und aus diesem Grund nimmt er auch so einen wichtigen Raum ein. Natürlich rufen uns immer mal jemand an und sagt, ach, ich bekomme das zu oft, dann schicken wir es auch nicht mehr so oft zu. Die Möglichkeit gibt's natürlich auch. Aber ich möchte sagen, diese tiefe Verbindung, die unsere Wohltäter mit uns haben, ist sehr stark auf das Echo der Liebe begründet. Und wissen Sie, wir haben nun mal einen Auftrag. Und der Auftrag heißt, den Menschen zu helfen. Und wir überlegen uns immer wieder, wie effektiv wird dies ausführen können. Und Pater Werenfried schon hat probiert, ein Echo mal wegzulassen. Und ihm fehlte einfach ein bestimmter Betrag und er war im sechsstelligen Bereich. Und somit, auch wenn wir ab und zu mal eine negative Meldung bekommen über die Häufigkeit, wir bekommen aber auch sehr viel positive Meldung dazu, sehen wir es aus unserem Dienst an der Weltkirche, an unserer Aufgabe, als Notwendigkeit, die Menschen aufzurufen mittels der Briefe. Wir haben im Prinzip nur diese Möglichkeit, mit den Briefen zu den Menschen zu kommen, auch mit Radio- und Fernsehsendungen. Aber der Brief hat nach wie vor eine ganz besondere Stellung. Da möchte ich einfach an Sie appellieren, nicht jeder Brief muss mit einer Spende beantwortet werden, aber jeder Brief kann mit einer Spende beantwortet werden. Und es geht nicht um einen Brief zu versenden, um Werbung zu machen. Nein, es geht darum, dass wir den Auftrag, den uns die Weltkirche gegeben hat, dass wir den Auftrag, den wir in unserem Herzen fühlen, warum wir hier sitzen, dass wir den weitergeben. Und nur drum machen wir Werbung für diese Sache. Nur drum schreiben wir im Echo der Liebe. Wir möchten einfach diese Gottes- und Nächstenliebe stärken und bei jedem von Ihnen und auch bei uns immer neu wecken.
Weihnachten ist natürlich auch das Fest der Geschenke und da kann man natürlich auch etwas Sinnvolles schenken, zum Beispiel für das eigene Glaubensleben oder für das Glaubensleben der Nahestehenden. Bieten Sie zu Weihnachten etwas Besonderes an, Frau Fenbert? Können Sie etwas empfehlen?
Also so weit sind wir noch nicht mit unserem Zweckbetrieb, so nennen wir hier das, dass wir jetzt was Besonderes zu Weihnachten haben, aber wir haben natürlich unsere Publikation der letzten Zeit. Da möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, auf unser Glaubenspaket. Und dieses Glaubenspaket hat Geschwister bekommen. Es gibt jetzt ein Glaubenspaket für Kommunionkinder und es gibt ein Glaubenspaket für Firmlinge. Dann haben wir dieses Jahr schon seit dem Weltjugendtag ganz stark die Prayerbox gehabt. Ich glaube, die haben immer noch nicht alle. Und die kommt immer sehr gut an, gerade bei Jugendlichen als cooles Tool sozusagen. Das ist vielleicht auch ein Tipp für Eltern, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit ihren Jugendlichen. Also diese Box wird als cool angesehen. Dann haben wir unsere Kinderbibel. Die ist natürlich an Jüngere gerichtet. Die gibt es auch als Hörbuch. Und für noch Jüngere haben wir auch ein Malbuch zur Kinderbibel. Wir haben spannende Biografien über Pater Wernfried. Sie nennen mich Speckbater zum Beispiel. Oder einen Briefwechsel vielleicht bei den älteren Hörern unter Ihnen. Sie kennen vielleicht das Buch Daddy Langbein, das ist eine sehr schöne Geschichte in Briefform. So etwas Ähnliches haben wir auch, nämlich Danke, Pater Wernfried. Es liest sich, wie ich finde, in einer Nacht. Und ansonsten lade ich Sie ein, bei uns auf unserer Homepage zu gucken, www.kircheinnot.de. Da finden Sie auch eine Rubrik Bestellungen und unsere ganzen Angebote, was Sie bei uns erwerben können.
Herr Wundlechner, abschließende Frage. Der Name Ihres Gründers, Pater Wernfried van Straten, der ist im Verlauf dieses Gespräches häufiger gefallen. Er hat in Ihrem Werk immer noch eine große Bedeutung. Und es heißt immer, Sie wollen in schöpferischer Treue wirken, treu zum Erbe, aber auch schöpferisch dabei sein. Wie wollen Sie das bitte in ein, zwei Sätzen auch in Zukunft sein? Wie wollen Sie sicherstellen, Pater Wernfrieds Erbe zu verwalten?
Ja, wir versuchen es, indem wir ihn immer wieder bitten, von seinem, so vertrauen wir, himmlischen Platz aus weiterhin zu unterstützen mit seinen genialen Ideen, mit seiner Erkenntnis der Not der Kirche. Wir können diese schöpferische Treue zum Werk von Pater Wernfried nur dann erhalten, wenn der Geist Gottes uns über diese Zeit hilft, wenn der Geist Gottes unser Werk weiterhin begleitet, und dazu brauchen wir das Gebet. Darum bitte ich Sie auch, dass Sie vielleicht den Angelus mit uns beten, dass Sie uns in Ihr Gebet mit einschließen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir weiterhin in schöpferischer Treue Gott und den Menschen weltweit dienen dürfen, dass wir dabei Freude haben, dass auch die Wohltäter von uns dabei Freude empfinden, wenn sie helfen können. Wie gesagt, beten wir gemeinsam darum. Ich denke, das ist der Schlüssel zu diesem Weg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Karin Fenbert und Klaus Wundlechner vom Hilfswerk Kirche in Not. Alle Informationen zu den genannten Bestellmöglichkeiten und zu Veranstaltungen von Kirche in Not im nächsten Jahr finden Sie im Internet unter kirche-in-not.de. In unserer heutigen Sendung gibt es auch etwas zu gewinnen. Kirche in Not verlost unter allen Einsendern und Anrufern 5 seiner Bücher Religionsfreiheit weltweit. Wenn Sie sich für dieses 600 Seiten starke Buch interessieren, schicken Sie uns ein Mail mit dem Kennwort Religionsfreiheit weltweit oder rufen Sie uns auch an unter Telefon 089 für München 0160 7055. Nächste Woche ist der erste Advent. Wir lassen uns dann einstimmen von dem Zisterzienserpater Professor Karl Wallner. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und dabei sind. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.